Pure-Dimension des Namens zeigt sich allein in ihrer strafenden Wirkung, allein in dieser Diskrepanz zwischen dem, was man sagt, was auch immer man meint, was auch immer auch der Dichter meint, und dem, was tatsächlich gesagt wird. Diese Diskrepanz, die bei einem wesentlichen Dichter, wie ihn Heidegger beschreibt, unterschlagen wird. Und es ist sozusagen parallel, das kann parallel gelesen werden zu dem, wie wir über das Gesetz gesprochen haben. Das heißt, die Abschaffung des Gesetzes durch die Gewalt, also die Rückkehr zur ursprünglichen Gewalt, kann eine vorbereitende Phase verstanden werden zur Verkündung eines neuen Weltzustandes, zur Verkündung eines neuen Gesetzes. Und dann ist es mythisch. Oder man kann dieser Ausbruch der Gewalt einfach als eine pure Strafe, als eine pure Manifestation der verbogenen Gewalt, die durch kein Gesetz gezähmt werden kann, lesen. Und so ist es ja auch mit der Sprache. Wenn Benjamin sagt, dass diese göttliche Mitteilbarkeit schlechthin, ja, dass sie waltet, ja, das hat auch mit Gewalt was zu tun, ja, dass sie waltet in dem Sinne, dass sie uns bestraft. Das ist nicht so, dass wir versuchen können, dieser Strafe zu entgehen, sie zu entkräften oder zu diesem eigentlichen Kern, göttlichen Kern der Sprache vorzudringen. Es ist nicht so, dass wir versuchen können, sie zu offenbaren, zum Beispiel in unseren Werken. Ja? Es gelingt uns immer nicht oder nur partiell, und die eigentliche sozusagen Manifestation dieser inneren Dimension der Sprache ist allein diese unsere Unfähigkeit und sozusagen die Thematisierung dieser Unfähigkeit, die Offenbarung dieser Unfähigkeit, in der sich die Sprache eben mitteilt. Sie wollten das machen.
Ja, ich finde es auch gerade ein bisschen schwierig, das auszudrücken, was ich fragen will. Also, weil ich weiß jetzt nicht genau, warum das eine Sünde ist, also warum es als Sünde bezeichnet wird, weil eine Sünde ist ja nicht etwas, was irgendwie jemanden schützen soll von einem Angriff oder sowas. Oder was eine Position schützen soll oder ein Verbrechen verhindern soll oder so. Also was will das eigentlich, wer fühlt sich da angegriffen, dass es eine Sünde wird?
Es ist eine Sünde, aber es ist keine schlechte Tat. Mhm. Ja? Was ist der Unterschied? Ja, es war so eine alte sowjetische Witz, ja. Nämlich, ich habe es vergessen, aber ich rekonstruiere sozusagen die Idee, dass ein Flugzeug abstürzt mit dem ganzen Politbüro. Also nee, es wird zunächst einmal gefragt, ja, was der Unterschied zwischen Unglück und Katastrophen ist. Das ist, ich nehme das folgendes Beispiel. Also dieser Flugzeug abstürzt, das ist zwar eine Katastrophe, aber kein Unglück. Ja? Aber wenn ich 10 Rubel verloren habe, ja, das ist zwar keine Katastrophe, aber ein Unglück. Ja? Das ist genau diese Absenz der Bewertung. Ja? Im Grunde, die Struktur ist die gleiche. Wenn dieses Politbüro abstürzt, im Grunde weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ja? Ich habe sozusagen keine Bewertungskriterien. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Ja? Ich habe diese Kriterien nicht. Ja? Wie Plato sagt, ja? Ich sage, wenn ein Schiff wenn ein Schiff mich sicher gebracht hat in einen Hafen, sage ich nicht Danke, ja, dem Kapitän, weil ich nicht weiß, ob es nicht besser für mich wäre, im Meer zu untergehen, zu sterben. Es sind die Ereignisse dieser Art, von denen man nicht weiß, ob sie gut sind oder nicht, ja, weil man sozusagen die Fähigkeit dazu fehlt. Und so ist es mit der Sprache. Dieser Abfall von der göttlichen Sprache, nicht wahr, ist ja verbunden mit unserem Wunsch, zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden. Das heißt, der Sündenfall besteht darin, dass wir es wollen und dass wir uns in die Lage versetzen wollen, auch dazu fähig zu sein, zu entscheiden. Ja, und das bedeutet, dass wir nicht fähig zu sagen, nicht fähig sind zu sagen, ob dieser Sündenfall gut war oder schlecht. Weil wir haben erst später gelernt, diesen Unterschied. Wir besitzen in Bezug auf gewisse Ereignisse, besitzen wir noch nicht ein Kriterium für eine Beurteilung. Ja? Und das, wofür wir keine Kriterien besitzen, aber das passiert doch, das ist ein Schicksal. Es ist ein Schicksal und dieses Schicksal ist hier die Sünde. Die Sünde in dem Sinne, in dem Ödipus gesündigt hat, obwohl er nicht wusste, dass er mit seiner Mutter geschlafen hat. Ja? Das war nicht verboten, trotzdem hat er es gesündigt. Deswegen, es war auch nicht schlecht, dass er das gemacht hat. Ja, es war erst danach verboten, gewissermaßen. Ja? Und deswegen ist es ja auch ein Inzestverbot. Ja? Das ist eher der Grund für ein Inzestverbot, als ein Vergehen gegen das Inzestverbot. Das heißt, der Verbot kommt später als die Sünde. Das Verbot reagiert auf die Sünde. Zunächst einmal Sünde und dann Verbot. Ja? Das ist genauso wie mit dem Gesetz. Ja? Ich glaub, der Mensch tut etwas und stellt plötzlich fest, die Götter mögen es nicht. Ja? Und üben Rache. Aha, sagt er, dann ist es verboten. Aber er wusste es früher nicht. Ja? Und die Götter wussten das auch nicht, ja? Ob es verboten war oder nicht. Zunächst einmal musste man es tun, dann musste Gott sehen, wie er darauf reagiert, dann musste der Mensch sehen, wie Gott darauf reagiert. Und da zieht er seine Konsequenzen. Ja? Er weiß das nicht vorher. Und das ist der Unterschied zwischen einer Sünde und einer schlechten Tat, einer Stunde. Eine schlechte Tat ist der Vergehen gegen ein geschriebenes, verständliches, immer schon existierendes Gesetz unter der Bedingung der Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber wenn ich diese Fähigkeit erst einführe, kann ich nicht sagen, ob diese Fähigkeit selbst gut ist oder böse. Die ist einfach da und früher war sie nicht da. Und jetzt sozusagen bin ich mit den Konsequenzen konfrontiert. Die Konsequenzen sind aber enorm. Sie bestehen eben darin, dass wir immer in einer Kluft, einer Diskrepanz leben zwischen unserer Intention, Dinge zu benutzen, Zeichen zu benutzen, andere Menschen zu benutzen, zwischen unserem Willen und das ist auf der einen Seite dem Eigenleben, die Dinge, ein Eigenleben, die Zeichen, Eigenleben, eigene Mitteilbarkeit der Sprache selbst, auf der anderen Seite. Wir sozusagen ständig das, was wir tun, das, was wir intendieren, das, was wir teleologisch bestimmen, und immer unterwandert, in Frage stellt, verunmöglicht und so weiter. Was wir als schicksalhaft empfinden. Ja? Wir sagen, das wollte ich nicht sagen. Ja? Wir sagen, Das habe ich so nicht gemacht. Aber daraus wäre falsch, die Konsequenzen zu ziehen, dass man nächstes Mal es besser wissen muss. Ja? Oder nächstes Mal diese Fehler nicht macht. Und sozusagen irgendwelche Konsequenzen und irgendwelche Wissen sich aneignen muss und so weiter. Und dieser Diskrepanz zwischen meinem Geschehen, zwischen Zielsetzung und Realisierung, die ist ja die göttliche Strafe für den Sündenfall. Ja? Das ist also, da äußert sich diese Autonomie des Namens und die Autonomie der Sprachzeichen, Autonomie der Dinge, die sozusagen, die wir nicht erstens unterwerfen können, wir können diese Kluft nicht schließen, wir können diese Diskrepanz nicht überwinden. Sie bleibt immer da.
Aber wenn ich bezüglich dieser Diskrepanz muss ich hier wissen, was ich meine. Und wenn ich bereits behaupten würde, ich weiß nicht, was ich meine, in dem Augenblick, wo ich jetzt zu Ihnen spreche, dann ist diese ganz schöne Diskrepanzwelt nicht zusammen. Also ich würde mal behaupten, ich weiß bereits schon nicht, was ich meine, und es ist dann unerheblich, dass ich von dem ich weiß, was ich meine, auch nicht weiß, ob ich das, was ich nicht weiß, was ich meine, nicht ausgedrückt habe. Also es macht für mich ziemlich keine Diskrepanz, ich weiß weder, was ich meine, noch drücke ich es richtig aus. Aber da eine Strafe Gottes zu sehen, das wäre sehr schön, aber ich kann dann eigentlich nur einen unglücklichen Zufall der Evolution sehen. Ja.
Leider klappt es nicht. Ja. Denn es klappt nicht. Wenn Sie sagen, und jetzt meine ich nicht das, was ich sage, und jetzt meine ich einen Zufall, ja, und so weiter, diese Strategie kennen wir ja auch. Ja. Das ist eine typische surrealistische Strategie zum Beispiel. Man kann jetzt weitergehen, ja, man mit dem Max Jacob, ja, alle Buchstaben wie in einem Kartenspiel einfach per Zufall zu verteilen, dann zusammenzustellen und zu sagen, Wörter, einzelne Wörter oder Buchstaben, und zu sagen, es ist zwar Gedicht, aber ist als Gedicht nicht gemeint. Ja? Und kann man sagen, man erreicht tatsächlich eine Befreiung vom Sinn und damit eine Definition mit der Sprache oder mit der rein sprachlichen Möglichkeiten. Das auch nicht, weil wir ganz gut sozusagen Max Jacob von anderen Dichtern unterscheiden können hier. Seine Texte sind leicht identifizierbar. Und mehr noch, wir wissen was er meint. Er meint eben den Zufall. Ja, und aber so versteht er.
Was ich meine, meine junge Dame, als bei ihrer ersten Frage, ich weiß nicht genau, was ich meine, aber ich stelle Ihnen trotzdem eine Frage. Weiß ich wirklich, was ich meine?
Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, weil die Strafe Gottes ja besteht unter Umständen auch darin, dass die Bekundung dessen, dass sie das nicht meinen, was sie sagen, ihnen sozusagen sie nichts rettet von der Unterstellung eines Meinens. Das ist genauso wie mit dem Gesetz, wir haben das schon so durchgespielt, ja? Das Nichtwissen des Gesetzes entlastet uns nicht von der Konsequenzen. Ich kann nicht sagen, ich habe das nicht so gemeint, weil ich dieses Gesetz nicht kannte. Ja, sondern die Sprache, wenn Sie die Sprache sprechen, auch wenn Sie die Sprache sprechen in der Weise, dass Sie versuchen, diese Festlegung zu entziehen, ja, also in radikaler Form, wie ich das manchmal gerade zitiert habe, trotzdem unterliegen Sie einem sprachlichen Gesetz in dem Sinne, dass derjenige, der Sie hört, rekonstituiert Ihre Meinung und sagt, ah ja, Sie haben das gemeint. Ja? Und wenn Sie jetzt sagen, nein, das habe ich nicht gemeint, ich habe etwas anderes gemeint, dann sagen Sie wiederum etwas, was wiederum als Meinung konstituiert wird. Das heißt, Sie können diesem Gesetz der Sprache, die Ihnen immer eine Meinung und einen Meinungsvorgang unterstellt, auch nicht entgehen. Das ist auch eine Form dieser Strafe. Ja, sonst wäre man total paradiesisch und sagen würde, ich spreche nur die Sprache. Also die Sprache spricht durch mich. Das wäre so etwas, wie Heidegger gemeint hat. Ja? Er hat gemeint so etwas wie, ich meine nichts, sondern ich sehe die Lichtung des Seins und gehe einfach hin. Ja? Und meine nichts dabei. Sonst ist das Sein meint. Ja? Und ich meine nichts. Aber das klappt nicht. Ja, also im Endeffekt sind das 10 Bücher und alle gehen davon aus, dass sie das meinen. Und ja, das göttliche Gesetz wirkt auch in dem Fall.
Aber das Problem bei dem Text ist doch eher, dass er immer davon spricht, dass der Zustand der Sprache sich nicht erfassen lässt. Der Text ist nichts anderes wie diese Offenbarung der Sprache in der Sprache. Also Benjamin benutzt genau die Sprache, die eigentlich dazu nicht in der Lage wäre, sie zu machen.
Ja, das ist richtig. Aber das ist das, was ich jetzt sagen möchte, so generell über die Strategie der Avantgarde, damalige Zeit. Was er letztendlich schaffen will, er will schaffen etwas wie ein gewaltsamer Text. Und das ist sozusagen der Punkt, zu dem ich kommen will. Eigentlich ein Text, zu dem man nicht ein gewöhnliches Verhältnis haben kann, einer Einsicht, ja, so dass ich sagen kann, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es eingesehen, ach, das wollte sozusagen der Autor sagen. Sondern er provoziert uns und zwingt uns zu einer gewissen Entscheidung, so wie auch Kierkegaard es wollte. Das heißt, eigentlich, was er sagen will, ist, dass jeder Text, sein Text, aber auch jeder andere Text, kann so und so verstanden werden. Und das ist ja vielleicht, ich nehme ein völlig anderes Beispiel, das absolut parallel läuft aber und auch nicht ohne Wirkung war auf Benjamin. Persönlich, das ist das Beispiel der Rushanagada, weil Benjamin sich auch weitgehend orientiert hat an die russische Avantgarde. Das, was Benjamin hier schreibt, ist das, was Chlebnikow geschrieben hat, auch in 1915, 1916, 1917, so in der Zeit, über diese ursprüngliche Sprache und autonomen Namen und das autonome Wort und so weiter, das kann man da alles finden. Und parallel dazu nennen wir die Künstler wie etwa Malevich oder Mondrian oder Kandinsky. Aber Malevich ist ein gutes Beispiel. Wenn wir diese geometrischen Figuren, die uns alle bekannt sind, diese Dreiecke und Vierecke und so weiter, die wir ja finden, gerade bei der radikalen Avantgarde, die Zeit, also, was ist das ja eigentlich? Wir können sie verstehen, so wie die Künstler der Avantgarde sie verstanden haben, dezidiert, als die Manifestation des Dinges schlechthin. Das heißt, ein Leinwand, ein Bild, manifestiert seine eigene materielle Beschaffenheit, indem ein Teil dieses Bildes von einer Form bedeckt wird, bemalt wird, die einfach eine flache, sozusagen ein flaches Fragment dieser Leinwand, dieses Bildes ist. Ja, tendenziell handelt es sich um ein monochromes Bild, bei dem die Oberfläche des Bildes sich als solche manifestiert oder auf nichts anderes mehr verweist. Ja, so wie man sagen kann, dass die Bemalung dieses Tisches nicht bedeutet, in diesem Sinne kein Bild ist, so kann man sagen, dass der Rotschenka oder chrome Bilder von Rotschenka sind einfach Flächen, die manifestieren nur das Bild als Fläche, als diese Gegenstand, als kein anderer, und sind in diesem Sinne autonome Dinge, die sich selbst manifestieren und die keine zeichenhafte Dimension mit haben. Diese Lehre war dann weiterentwickelt von Clement Greenberg und war eine Bestimmung für die amerikanische Neuavantgarde in den 40er, 50er Jahren. Aber Clement Greenberg auch wiederum sagt, dass das einzige Ziel des Malers muss sein, das Zeichenhafte des Bildes zu annullieren und das Bild als ein purer Gegenstand manifestieren zu lassen. Nun war es aber von Anfang an bemerkt, es war auch bemerkt in Bezug auf Malevich, das hat es bemerkt in Bezug auf Mondrian, aber auch auf Baum und Newman und andere Donnejad und andere Helden der amerikanischen Neuavantgarde und Helden von Clement Greenberg, dass wir alle diese Bilder oder alle diese Konstruktionen zweierlei verstehen können. Und zwar einmal als tatsächlich eine solche Offenbarung, Selbstoffenbarung des Bildes. Es ist tatsächlich eine bemalte Fläche und sonst nicht. Ja, in diesem Sinne ist das tatsächlich ein autonomer Gegenstand. Auf der anderen Seite, wir können das gleiche Bild verstehen, das ist ein Zitat, es handelt sich um eine geometrische Form oder um ein Zitat des Bildes, wenn man will. Ein Zitat des Bildes als Bildes oder ein Zitat in geometrischer Form. Nun, in diesem Sinne, man kann jedes Werk der Avantgarde gleichzeitig ein Werk der Postmoderne lesen. Als Zitat. Und dass diese zwei Lektionen, diese zwei Sehensweisen in einem avantgardistischen Kunstwerk so zu Vorschein kommen, soll es nicht daran hindern, zu sehen, dass im Endeffekt wir absolut jedes Bild, auch jeder Gegenstand, wie Duchamp es gelernt hat und viele andere, durch diese zwei Möglichkeiten, Sehmöglichkeit sehen können oder in diese zwei Lesarten lesen können. Das heißt, jedes Bild und jedes Gegenstand ist auf der einen Seite zeigt sich selbst und kann als eine solche Selbstmanifestation gesehen werden. Und in diesem Sinne als avantgardistisches Kunstwerk und das gleiche Bild kann auch gesehen werden als eine Darstellung, als Zeichen und vorweis auf etwas anderes. Als Zitat oder als mimetischer Verweis auf die Natur, wie auch. Was also in einem avantgardistischen Bild explizit thematisiert wird, das bezieht sich auf jedes andere mögliche Zeichen. Und ist das so, dann können wir sagen, dass es zumindest in der Moderne, also zumindest dort, wo dieser Widerstreit zwischen diesen zwei Sehmöglichkeiten und Lesemöglichkeiten explizit gegeben sind, zumindest unter diesen Bedingungen, unter postavantgardistischen Bedingungen, ist jeder Text oder jedes Bild ein Gewaltakt, eine Provokation. Gewaltakt in dem Sinne, dass wir, um überhaupt ein Bild zu sehen, einen Text zu lesen, zunächst einmal zu einer Entscheidung kommen müssen, uns bekennen müssen, was eigentlich dieser Text für uns ist. Sehen wir ein Bild als Selbstmanifestation? Ist das ein anderes Bild für uns? Es steht in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Kontext, verweist auf etwas ganz anderes, als wenn das gleiche Bild für uns ein Zeichen ist, ein Zeichen von etwas anderem. Wir haben also ein unreduzierbarer Widerstand der Auslegungen, bei der wir aber sozusagen nicht in einer Situation einer hermeneutischen sozusagen Neutralität befinden. Es ist nicht so, dass wir das Werk untersuchen können und dann sozusagen auf den Sinn hinaus befragen können. Sondern es handelt sich um eine gewisse Vorentscheidung. Wir müssen zunächst einmal überhaupt entscheiden, wie, in welchem Kontext, in welcher Art, auf welche Weise wir mit einem Text umgehen und überhaupt fähig sein, diesen Text zu sehen, zu lesen, zu verstehen und irgendwie zu diesem Text zu verhalten. Darin liegt, denke ich, eine tiefe Verwandtschaft zwischen Gewalt und Ästhetik in der Moderne, weil Gewalt in ihrer tiefen Bedeutung, also Urgewalt in tiefer Bedeutung, wie wir gelernt haben von den früheren Theoretikern, die Gewalt besteht eben darin, dass eine neutrale Position zur Betrachtung und eine Einsicht nicht gegeben sind. Sowohl Nietzsche wie auch Marx wie auch alle anderen frühen Theoretiker der Gewalt postulieren zunächst eine Spaltung der Gesellschaft, eine Spaltung der Welt, eine Spaltung des Lebens, eine Situation des Kampfes, mit dem wir nur dann umgehen können, wenn wir zunächst einmal uns bekennen, eine Seite wählen, eintreten in diesen Kampf, dann erst beginnen wir zu sehen. Es gibt also keine Möglichkeit einer Metaposition, eine Distanzierung, eine Neutralisierung der grundsätzlichen Wahlmöglichkeiten. Das ist ja das Thema, das auch für Kierkegaard entscheidend war. Zunächst einmal wählen, zunächst einmal Farbe bekennen, zunächst einmal sich selbst begrenzen, in den Kampf auf eine Seite eintreten, erst dann sehen. Die Gewalt in diesem Sinne, die Spaltung sind primär und die Einsicht in dieser Spaltung sekundär. Das ist sozusagen, das ist der Punkt, wo die richtige Dimension, die tiefe Dimension der Gewalt sich zeigt. Und ich möchte am Ende, ich habe noch etwas Zeit in dieser Stunde, Sie an das, an den entscheidenden Text und einflussreichsten Text von Walter Benjamin erinnern, nämlich das Kunstwerk im Zeitalter seiner Michaelische Reduzierbarkeit. In diesem Text werden alle diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, radikalisiert und als Verlust der Aura. Aura ist hier nichts anderes im Grunde als diese autonome Selbstmanifestation des Zeichens, als Verlust der Aura. Verstanden. Ich erinnere Sie daran, dass für Benjamin der Verlust der Aura nichts anderes ist als der Verlust der Ferne, letztendlich. Also beginnt damit, dass er sagt, ein Gegenstand besitzt für uns ein Aura, sozusagen, wenn wir zu diesem Gegenstand erreichen, wenn wir zu ihm gehen, wenn wir uns sozusagen in die Ferne begeben, um ihn dort anzutreffen. Das heißt, dieser Gegenstand gibt uns ein Zeichen, aus der Ferne und dann gehen wir sozusagen in diese Richtung. Er wiederholt auch das in seinem Text über die Fotografie. Wenn ich einen Berg sehe, sagt er irgendwo, aus der Ferne, dann hat dieser Berg für mich eine Aura. Eine Aura als Zeichen im Grunde oder als Gegenstand des Begehrens. Ja. Letztendlich, was ich will zu diesem Berg, ja, ich will diesen Berg besteigen. Und ich kann aber anders reagieren, ich kann diesen Berg fotografieren. Und das ist ja etwas, was dieser Berg, also der Verlust der Aura eigentlich bewirkt, das heißt die Fotografie, das ist ein Beispiel aus einem anderen Text von denen. Das heißt, plötzlich ist dieser Berg da. Ohne dass mein Begehren sich überhaupt zeigt oder sich überhaupt nicht anstellt, ob ich mich weiter bewege, sondern durch die Fotografie habe ich diese Berg schon angeeignet. Und zwar in einer Deutlichkeit, in einer Präzision, es gibt überhaupt keine potenzielle, tendenziell mit der sozusagen Entwicklung der Technik auch keinen Präzisionsverlust, weder in der Aufnahme selbst, noch in der Reproduktion, die identisch bleibt. Und damit, sagt Benjamin, sind zumindest zwei Sachen verloren gegangen. Das ist erstens die Aura, also die Ferne, und zweitens das Schöpferische, weil das Schöpferische verstehen wir als Wiederholung mit Abweichung. Allerdings, wenn wir eine Wiederholung ohne Abweichung haben, dann ist es besser. Und haben wir eine solche Wiederholung, brauchen wir das Schöpferische nicht mehr, dazu brauchen wir dann die Abweichung. Durch die Fotografie und durch die modernen Medien, der exakten Medien, der Wiederholung und der Annäherung an die Dinge, verschwindet, also die Ferne verschwindet diese Autonomie. Das Zeichen, alle Zeichen werden verfügbar und können für uns benutzt werden. Das ist der Untergang unseres menschlichen Wesens, also unserer Art. Und, sagt Benjamin, auch diesen Untergang, und das ist das Ende seiner Schrift, können wir zweierlei reagieren und Sie erinnert sich ganz bestimmt an diesen Satz, weil er immer wieder auftaucht, durch die Ästhetisierung der Politik oder durch die Politisierung der Ästhetik. Was ist der Politik? Die Politik ist der Umgang mit der Exaktheit, sozusagen. Das heißt, wenn ich Bilder und Worte strategisch verwende, wenn ich verwende für meine Ziele, dann ist das die Politik. Wenn ich beginne, die Dinge zu betrachten, wenn ich sozusagen die nicht mehr benutze, sondern plötzlich sage, die zeigen, was ich übergehe zu einer Kontemplation und sozusagen idolisiere oder fetischisiere diese Dinge, dann beginne ich das gleichzeitig zu ästhetisieren. Also, was kann ich mit Fotografie tun, zum Beispiel, was kann ich mit Kino tun und so weiter? Ich kann sie entweder benutzen strategisch, oder ich kann sie sozusagen vergrößern, auf der Wand befestigen und aufhängen und sie betrachten. Also die betrachten und die bewundern. Und diese Betrachtung und Bewunderung, das ist für ihn eine faschistische Haltung. Ja? Die faschistische Haltung besteht im Wesentlichen darin, dass man die moderne Technik und die sozusagen Manifestationen der modernen Technik bewundert und fetischisiert, dadurch, dass man in ihnen genießt seinen eigenen menschlichen Untergang. Ja, für ihn ja war sicherlich das Vorbild Junger und seine Texte über die Mobilmachung und Ähnliches. Das heißt, die absolute Reproduzierbarkeit und die absolute Mobilmachung aller Zeichen, ihre Zirkulation, die absolute Zirkulation, wie Baudrillard sagen würde, zu genießen, zu bewundern und zum ästhetischen Bild der Betrachtung zu machen, das heißt, der eigenen Untergang, der Verlust der Aura selbst zu auretisieren. Und zu ästhetisieren ist eine faschistische Reaktion, die parallel eigentlich ist zur Neuansetzung des Mythos. Ja? Das heißt, der Verlust wird hier nur verstanden als ein Übergang oder eine Ermöglichung eines neuen Faszinosums, einer neuen Zukunft. Eine neue Betrachtung eines neuen ästhetischen Gesetzes. Und die zweite Möglichkeit ist eine Politisierung der Ästhetik, das heißt die Bereitschaft, technische und Kunsterzeugnisse, also die Kunst als Teil der Technik zu begreifen, und alle technische Kunsterzeugnisse untergehen zu lassen, strategisch untergehen zu lassen, um ihren Untergang zu akzeptieren. Das heißt, ihre prinzipielle Vergänglichkeit und Unangemessenheit radikal durchzuziehen. Und diese Position hat er sicherlich verbunden mit damaliger Praxis. Von Autoren wie Eisenstein, Rotschnik auf der einen Seite, Brecht auf der anderen Seite, denen er sozusagen konstitutiv den künstlerischen Anspruch abgesprochen hat, weil sie dezidiert ihre Intention, ihren Inhalt in die Vorbindung gestellt haben und damit sozusagen der Untergang der Form und der Untergang der ästhetischen Betrachtung, des mythischen Gesetzes und so weiter. Damals eben hat Benjamin eben Fotografie in erster Linie und China als der unserer moderne angemessene Ort eines solchen schicksalhaften Untergangs aufgefasst, viel mehr als die Sprache. Und sozusagen die faschistische Selbstinszenierung der neuen Medien, sagen wir so, oder ästhetische Inszenierung der Fotografie ist sozusagen Reauretisierung der Kunst als Technik. Bei Junger, zum Teil Karl Schmidt, Lenin Riefenstein. Also für Riefenstein. Okay, damit bin ich am Ende. Ich glaube, die Zusammenhang, zumindest wie diese Zusammenhang sich zeigen, bei Benjamin, ist ja deutlich geworden. Wir können diesen Zusammenhang dann später in zweiter Stunde diskutieren.